Also zum Beispiel ein Kind möchte nicht alleine einschlafen, hat Angst vor Monstern oder will nicht in den Kindergarten. Und bei diesen Eltern entsteht oft das Gefühl, das ist nicht normal, da stimmt was nicht. Und wenn wir dann hingucken, ja, dann steckt da nämlich ganz oft die eigene Angst der Eltern dahinter. Also guck da mal hin, wenn du dir selten oder wenn du zu der Gruppe gehörst, die sich so große Sorgen macht, so schnell große Sorgen macht, ja. Weil vielleicht, ne, wenn man da hinschaut, diese Eltern haben oft selbst in der Kindheit vielleicht wenig Sicherheit erlebt, ja.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, herzlich willkommen bei Leben ohne Angst, dem Podcast von mir. Mein Name ist Martina F. Mert und ich führe eine Praxis für Psychotherapie und Hypnose in Düsseldorf. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, Autorin und auch Podcasterin und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, und wir starten jetzt eine kleine Folge von, ja, 3 bis 4, wir wissen es noch gar nicht so genau, eine kleine Serie mit mehreren Folgen zum Thema Kinderängste. Und wir beschäftigen uns heute auch ganz ausführlich damit und genau, ich wollte es nur ankündigen, es werden 3 bis 4 Folgen werden, weil die Praxen einfach voll sind im Moment mit Kindern. Ne? Also ein Thema, was aktueller ist und leider so aktuell ist wie vielleicht nie zuvor. Das belegen auch Zahlen, aber ich möchte euch jetzt nicht mit Zahlen und Statistiken beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema, genau. Und wir beschäftigen uns heute ganz ausführlich damit mit dem Thema normale Ängste im Kindesalter. Also ich würde gerne erklären, ja, warum kommen solche Ängste überhaupt vor und wie äußern die sich und wie unterscheiden sich denn die, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Kinderängste von so echt krankmachenden Ängsten? Und was könnt ihr als Eltern oder Erzieher oder Tanten, Onkel, Omas, Opas, die ihr dazu hört, was könnt ihr denn tun? Und ich werde euch im Verlaufe des Podcasts auch 3 Sätze sagen, die wirklich helfen, kindliche Ängste realistisch einzuordnen. Also ganz wichtig, genau, weil es häufig ja einfach ein guter Anker ist, schon mal so 3 Sätze zu haben, die man, wo man selber mal prüfen kann. Ah, genau. Also bevor wir jetzt starten, am Ende erzähle ich euch auch ein ganz anschauliches Praxisbeispiel und es erwartet euch natürlich auch eine kleine Übung. Das ist immer so im sogenannten Bonus-Track, ganz am Ende von der Folge. Ja, eine kleine Übung, die ihr mit eurem Kind gemeinsam machen könnt. Genau, und ich würde mich natürlich ganz dolle freuen über Rückmeldungen von euch. Natürlich auch, wenn ihr die Glocke betätigt und meinen Podcast abonniert oder eine Bewertung oder Nachricht. Das hilft mir immer sehr. So, und jetzt legen wir aber los. Ja, entwicklungsbedingte Ängste bei Kindern. Was ist denn in Anführungszeichen normal? Also wenn wir über Ängste bei Kindern sprechen, dann ist es wichtig zu wissen, viele dieser Ängste gehören einfach zur normalen kindlichen Entwicklung dazu. Das ist kein Zeichen von einer Krankheit oder Schwäche, sondern ein Ausdruck von innerem Wachstum, von Reifung und einem sensiblen Nervensystem, das vielleicht gerade lernt, mit einer Welt umzugehen, mit unserer Welt, genau. Und solche Ängste nennt man entwicklungsbedingte Ängste, ganz einfach. Das bedeutet halt, sie treten in bestimmten Altersstufen ganz typisch auf und verschwinden halt oft ganz von alleine wieder, wenn das Kind nämlich dann die nächste Reifungsphase erreicht hat. Entwicklungsbedingte Ängste, das kann sein, zum Beispiel die Angst vor Dunkelheit, vor Trennung oder mit Tieren, die sind völlig normal und spielen halt wirklich eine wichtige Rolle, damit Kinder lernen, Warnsignale einzuschätzen und allmählich selbstständiger werden. Weil das Gehirn entwickelt sich in Phasen und in jeder Phase, da kommen wir gleich noch zu, treten spezifische Ängste auf, zum Beispiel im Kindergarten oder in der Einschulung, weil Kinder Neues lernen und halt einfach Autonomie gewinnen wollen. Genau. Wie kann man denn unterscheiden zwischen Angst und Furcht? Also Furcht zum Beispiel ist eine ganz unmittelbare Reaktion auf eine konkrete Gefahr, zum Beispiel ein bellender Hund. Und die ist erstmal sinnvoll. Angst dagegen ist so eine diffuse, erwartungsvolle Bedrohung ohne klar erkennbaren Auslöser. Und das kann halt wirklich belastend sein. Also normal ist, wenn die Angst vorübergehend und situationsbezogen ist, zum Beispiel bei der Dunkelheit nur abends oder bei der Trennung nur am Morgen, Und pathologisch wird es, wenn sie über mehrere Wochen den Alltag und auch die Entwicklung massiv beeinträchtigt. Haben wir das schon mal so grob geklärt? Ne? Und wir haben auch gesagt, genau, Entwicklungsängste entstehen, weil Kinder halt in diesen bestimmten Phasen neue Fähigkeiten oder auch ein neues Bewusstsein oder mehr Selbstständigkeit entwickeln. Ja, und damit auch vielleicht erstmals neue Unsicherheiten spüren. Also wenn die zum Beispiel merken, dass die Mama nicht mehr da ist oder wenn sie verstehen, dass Dinge einfach verschwinden und dass ihnen das vielleicht auch selbst passieren könnte. Und das kindliche Gehirn, das wächst und damit halt auch die Vorstellungskraft. Und genau das macht Ängste überhaupt erst möglich. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Wir sprechen immer von typischen Ängsten und ich werde das in der Praxis auch oft gefragt. Ja, was ist denn jetzt normal oder was ist denn typisch? Gucken wir doch mal ganz schnell im Schnelldurchgang dahin. Also zwischen 0 und einem Jahr, da ist die Trennungsangst typisch und das Fremdeln. Ne, das Baby erkennt, ich bin ein eigenes Wesen, aber es erlebt die Trennung von Bezugspersonen möglicherweise bedrohlich. Ne? Und die Reaktion ist dann halt Weinen beim Abschied, Klammern oder Unruhe. Und das ist völlig normal zwischen dem 6. und dem 18. Lebensmonat. So, dann geht es weiter in dem Alter zwischen 2 und 4. Da kommt nämlich die Angst vor Dunkelheit, vor lauten Geräuschen, vor Monstern, vor Tieren, weil da erwacht die Fantasie, ne? Und die Realität und die Vorstellungen von den Kindern, die verschwimmen. Also Geräusche, Tiere oder Schatten werden als ganz bedrohlich wahrgenommen. Aber auch kann natürlich auch die Angst vor der Toilette sein oder vor Staubsaugern, vor Blitz und Donner. Das ist ganz normal, weil diese Ängste zeigen, dass sich die Vorstellungskraft entwickelt. Also zwischen 2 und 4. Zwischen 5 und 7 beginnen dann so Ängste vor Verletzungen, vor Alleinsein, vor dem Tod und vor Bösewichten. Also das Kind beginnt über die Endlichkeit, über den Verlust, aber auch über soziale Regeln nachzudenken. Und Fragen kommen dann sowas wie, was passiert, wenn Mama stirbt? Oder bin ich gut genug? Da gibt es dann die Angst vom Scheitern, vor Fehlern oder auch nicht dazuzugehören. So eine erste Selbstbewertung kommt da. Aber auch, da entsteht auch oft magisches Denken. Ach, da komme ich später einfach nochmal drauf zurück. Also normal ist das alles, aber auch ganz sensibel in dieser Zeit, weil hier entwickeln sich möglicherweise auch erste Schulängste. Ja, schauen wir uns noch die Kinderängste an zwischen 8 und 10 Jahren und dann würde ich das auch erstmal abschließen wollen. Da steigen wir nämlich ein in soziale Ängste und Leistungsdruck. Also die Kinder zwischen 8 und 10, die vergleichen sich zunehmend mit anderen Kindern. Also sie möchten dazugehören, sie wollen keine Fehler machen und die haben auch schon Angst, sich zu blamieren oder einfach nicht zu genügen. Und das tritt halt häufiger auf. Das ist so die Zeit, in der manche Kinder beginnen, so stiller oder perfektionistischer zu werden. Und das ist nicht immer sofort auffällig, aber man muss halt trotzdem hinschauen. Ja, was sind typische Symptome und wie kann ich das abgrenzen jetzt vor der Krankheit? Also die typischen Symptome, die du als Mama oder Papa möglicherweise auch kennst, das ist so können wir auf verschiedenen Ebenen unterscheiden, nämlich die emotionale Ebene, die körperliche Ebene und die Verhaltensebene. Schauen wir uns doch die emotionale Ebene als erstes mal an. Und da sehen wir so Rückzug, Weinen, Klammern, so eine unüberwindbare Trauer oder Panik. Auf der körperlichen Ebene reagieren Kinder häufig mit Kopf- oder Bauchschmerzen, mit Übelkeit. Manche Kinder aber auch tatsächlich mit Erbrechen, mit Schlafstörungen, mit Herzrasen oder mit Schweißausbrüchen. Und auf der Verhaltensebene, da sehen wir das Vermeidungsverhalten. Zum Beispiel nicht in die Schule gehen zu wollen, das Einschlafen alleine, das schwierig ist, Wutausbrüche oder so ein ganz extremes Klammern. Ne? Ja gut, natürlich muss man diese Symptome immer erstmal abklären und erstmal abgrenzen zu anderen Störungen, also zum Beispiel körperlich, ne? Zum Beispiel bei Bauchschmerzen oder Erbrechen muss man natürlich erstmal abklären, ob es eine organische Ursache gibt. Ne? Und wenn dann nichts gefunden wird und noch Angstzeichen hinzukommen, dann ist es möglicherweise psychisch bedingt. Und bei Entwicklungsverzögerungen, da ist Angst normal, solange sie halt im Umfeld und zum Alter passt. Also dauerhafte Panik oder eine dauerhafte Blockade, das ist dann pathologisch. ja, wann soll ich jetzt als Eltern reagieren und wann muss ich es denn jetzt behandeln, könntest du dich vielleicht fragen, ja. Das ist immer so ein, ja, es ist ein sensibles Thema, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn die Angst über Wochen anhält oder den Alltag so massiv stört oder körperlich sehr belastend ist, dann ist eine professionelle Hilfe einfach angesagt. Also der erste Weg ist immer zum Kinderarzt, aber halt auch zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder Psychiater ist dann sinnvoll. Ich hoffe, das ist ein bisschen erklärend ist und du jetzt auch schon so ein bisschen einordnen kannst, ja, wie könnte das denn bei meinem Kind sein? Dann kommen wir jetzt im nächsten Teil darum, es gibt ja sehr unterschiedliche Eltern, wie wir alle unterschiedlich sind und kindliche Angst verunsichert uns Eltern halt oft. Und dann gibt es halt die Eltern zwischen, ja, wie kann ich das in der Praxis unterscheiden? Ich unterscheide, da gibt es Eltern, die verharmlosen etwas. Und die anderen Eltern, die überpathologisieren. Also beides kommt halt vor, ja. Also wenn Kinder Ängste zeigen, dann sind Eltern oft in so einem Dilemma, ja. Die fragen sich, ist das noch normal? Wächst sich das wieder aus? Oder müssen wir uns Sorgen machen? Und die Wahrheit halt ist, beides kommt vor. Und es kommt beides vor. Es gibt Eltern, die zu früh reagieren und überpathologisieren die Angst. Und dann gibt's halt auch die anderen, die zu lange abwarten, in der Hoffnung nämlich, dass sich das von ganz alleine begibt. Schauen wir uns die doch mal genauer an und vielleicht guckst du auch schon, bin ich denn? Gehöre ich eher in die eine Kategorie oder in die andere, ja? Also gucken wir mal, warum viele Eltern zu früh überpathologisieren. Also manche Eltern erleben halt die Ängste ihrer Kinder als alarmierend, auch dann, wenn es sich eigentlich um ganz altersgerechte Entwicklungsängste handelt. Und das ist halt, deshalb mache ich immer erstmal ein Elternvorgespräch bei mir in der Praxis. Da bekommen die Eltern einen Fragebogen zugesandt über viele Seiten, wo sie das Thema erklären. Und dann führe ich erstmal ein Elterngespräch. Und ganz häufig stellt sich dann heraus, dann kann man ganz viel Sorgen auch schon nehmen. Hey, das ist noch ganz altersgerecht. Ja. Genau. Also zum Beispiel ein Kind möchte nicht alleine einschlafen, hat Angst vor Monstern oder will nicht in den Kindergarten. Und bei diesen Eltern entsteht oft das Gefühl, das ist nicht normal, da stimmt was nicht. Und wenn wir dann hingucken, ja, dann steckt da nämlich ganz oft die eigene Angst der Eltern dahinter. Also guck da mal hin, wenn du dir selten oder wenn du zu der Gruppe gehörst, die sich so große Sorgen macht, so schnell große Sorgen macht, ja. Weil vielleicht, ne, wenn man da hinschaut, diese Eltern haben oft selbst in der Kindheit vielleicht wenig Sicherheit erlebt, ja. Oder vielleicht hatten sie selber oder hattest du als Kind niemanden, der dich durch deine Ängste begleitet hat. Und jetzt erleben diese Eltern praktisch die Angst ihres Kindes als Trigger. Ja, oder die Eltern möchten ihrem Kind jedes Leid ersparen, also weil sie selbst sehr sensibel sind. Und das ist natürlich verständlich, aber gleichzeitig ist wichtig zu erkennen, nicht jede Angst braucht sofort eine Therapie. Punkt. Und manchmal braucht sie vor allem Verständnis, Sprache, Zeit und Halt. Und wie du dann später darauf reagieren kannst, das kommt auch noch in dem Podcast, genau. Aber jetzt würde ich ganz gerne erst nochmal die andere Elterngruppe mir angucken, ja, oder mit dir gemeinsam angucken. Warum gibt es denn Eltern, die zu lange warten? Also auf der anderen Seite, ne, gibt es halt auch die Eltern, die Ängste ganz lange verharmlosen. Und oft halt aus der eigenen Unsicherheit und manchmal auch, weil sie selbst überfordert sind. Und die sagen dann so Sachen wie, ach, der ist halt schüchtern oder das wird sich schon legen. Oder die sagen auch, ach, ich war ja früher auch so. Also die möchten häufig, dass ihr Kind nicht auffällig ist. Oder sie spüren, dass so eine genauere Auseinandersetzung auch etwas mit ihnen selbst zu tun hat und was sie selbst berührt. Und da möchten sie lieber nicht genau hinschauen. Ja, besonders bei chronischen und ganz intensiven Ängsten wie Schulverweigerung oder Emetophobie, ihr wisst vielleicht, das ist so ein großer Schwerpunkt bei mir, oder die Panik vom Alleinsein oder dem zwanghaften Verhalten, die haben alle das gleiche Problem, weil die haben das Problem, je länger nichts passiert, desto größer wird die Angst. Weil das Kind halt lernt, ich kann das nicht und ich muss das vermeiden, ich bin hilflos. Und genau das verstärkt die Angst. Nicht nur emotional, sondern auch nachweislich neurologisch. Also, wir haben beide Elternteile in der Praxis. Fühl mal hinein, wie das bei dir ist, wie du mit der Angst von deinem Kind umgehst. Gehörst du eher zu denen, die es größer machen oder zu denen, die es ja verharmlosen? Beides nicht so gut. Genau. Also was hilft? Ja, was hilft ist Orientierung und nicht Panik. Und die erste und wichtigste Frage ist nicht, hat mein Kind ein Problem, sondern was braucht mein Kind gerade? Und was brauche ich als Elternteil, um es gut zu begleiten? Weil du als Mama oder Papa, ihr müsst keine Experten für Diagnosen sein. Aber ihr dürft lernen, Signale zu deuten, ohne dass ihr euch selbst verliert. So, und jetzt kommen wir zu den drei Sätzen, die ich am Anfang angekündigt habe, die wirklich helfen, so kindliche Ängste realistisch einordnen zu können. Da ist die erste Frage, hat diese Angst eine Funktion? Also ist sie entwicklungstypisch? Kommt sie in stressigen Phasen vor? Dient sie dem inneren Wachstum? Die zweite Frage ist, wie stark schränkt sie unseren Alltag ein? Also, kann das Kind trotzdem spielen, schlafen, Neues ausprobieren? Oder bestimmt die Angst das Familienleben? Da haben wir schon zwei ganz, ganz wichtige Fragen, ne? Die werden, wenn man die sich selbst beantwortet, die einem einen guten Hinweis geben. Und dann kommt die dritte Frage. Leidet dein Kind selbst darunter oder eher wir als Eltern? Also, manche Ängste sind für Kinder aushaltbar, aber für Eltern schwer zu ertragen. Vor allem dann, wenn sie selbst unsicher sind. Also, was meine ich damit, ne? Zum Beispiel Einschlafängste oder die Angst vor dem Alleinsein abends. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Das Kind sagt zum Beispiel, ich habe Angst vor dem Alleinsein im Bett oder beim Einschlafen. Das sagt dann halt, ich will nicht, dass du gehst. Ich habe Angst, wenn es dunkel ist. Bleib doch bitte hier. So, also für viele Kinder ist das ein vorübergehendes Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit. Und sie wollen ein vertrautes Ritual, ein bisschen Körperkontakt. Vielleicht eine Geschichte oder ein kleines Licht. Wenn das Kind diese Angst äußert, aber dabei nicht panisch ist, sondern einfach nur anhänglich oder weinerlich, dann ist das meist entwicklungsbedingt völlig normal, vor allen Dingen in dem Alter zwischen 2 und 6 Jahren. Und jetzt gucken wir mal, was passiert auf der Elternseite. Weil manche Eltern halten diese Situation emotional kaum aus. Die erleben dabei Gedanken wie: Was, wenn mein Kind nie lernt, allein zu schlafen? Oder die denken sich, ich darf es nicht so verwöhnen oder ich mache alles falsch, das ist doch nicht normal. Ja, und manchmal, und das ist menschlich, fühlen sich die Eltern getriggert, weil sie selbst zum Beispiel als Kind abgewiesen wurden, sich einsam fühlten oder nie schwach sein durften. Und was dann passiert ist, die Eltern, die projizieren dann ihre eigenen Ängste und Unsicherheiten auf das Kind und versuchen, das Problem sofort zu lösen, anstatt einfach nur präsent zu sein. Ja, das ist halt dieses Missverhältnis, ne? Das Kind hat eine normale Entwicklungsangst, die vorübergehend sein kann, wenn die ganz liebevoll begleitet wird. Aber die Eltern, die erleben Stress, Druck oder haben sogar Versagensängste, nicht wegen der Angst selbst, sondern weil sie ihre inneren, also weil diese wegen ihrer eigenen inneren Reaktionen, ja. Die Eltern erleben diese kindliche Angst nicht einfach als das, was sie ist, nämlich eine vorübergehende Entwicklungsreaktion, sondern sie erleben das als etwas, ja, das sie unter Druck setzt, was sie verunsichert oder sogar emotional überwältigt. Ja. Die kindliche Angst an sich ist nicht das Problem, sondern das, was sich praktisch in den Eltern damit auslöst. Ja, vielleicht ist es an dieser Stelle wirklich mal hilfreich, dass ich kurz erkläre, wie wir in meiner Praxis mit Kindern bzw. Kindernängsten arbeiten. Also ich habe verschiedenste Methoden schon entwickelt und die auch zertifizieren lassen. Das ist die FMAT-Methode, da geht es um Zukunfts- und Erwartungsängste und auch die Amunis-Methode, das heißt, Angst muss nicht sein, die ganz speziell für Ängste entwickelt wurde. Wir behandeln das in der Praxis bei Kindern, in 8 bis 10, das kann man natürlich nie so ganz genau sagen, kürzeren Terminen, die sind dann maximal 45 Minuten lang, und wo die Kinder dann Schritt für Schritt Vertrauen fassen und ihre Ängste zu bewältigen lernen. Und die Behandlung ist bewusst so aufgebaut, dass wir sie zu zweit im Team durchführen. Ein Teil der Sitzung wird von mir persönlich übernommen, insbesondere dann, wenn es um die Bearbeitung sehr belastender oder traumatischer Erlebnisse geht. Andere Bausteine, die aber genauso wichtig sind, wie nämlich Stabilisierung, Ressourcenarbeit, Trance-Reisen oder die Stärkung des Selbstvertrauens, das übernimmt eine erfahrene Mitarbeiterin aus meinem Team, die ganz eng mit mir zusammenarbeitet und auch nach meinen Verfahren arbeitet. Und so stellen wir halt sicher, dass wir die Kinder auch möglichst kurzfristig behandeln können, Wartezeiten reduzieren und dass jedes Kind nicht nur Stabilität und Sicherheit aufbaut, sondern auch ganz behutsam an die tieferen Themen herangeführt wird. Für die Eltern heißt das, dein Kind wird von Anfang an in einem ganz klaren und strukturierten Prozess begleitet. Und das ist mir wirklich wichtig. Und dann Schritt für Schritt funktioniert das mit ganz hoher Kompetenz und in ganz enger Abstimmung. Ja, und noch ein Hinweis, also für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene, die an Emetophobie leiden, biete ich zusätzlich den Online-Hybrid-Kurs Emunis an. Emetophobie muss nicht sein. Dieser läuft über 6 Wochen, ist zeitlich und örtlich komplett unabhängig und wird einmal in der Woche durch einen ganz kurzen Recall von mir ergänzt. Häufig wird der Kurs auch in Verbindung mit 1 oder 2 Hypnosetherapien online genutzt. Und das ist dann ein ganz wirksames Gesamtpaket, das bereits wirklich vielen Betroffenen gut geholfen hat. Ja, und wenn du dir ein Bild aus erster Hand machen möchtest, dann schau auf meine Webseite, guck auf meinen Instagram-Kanal und auch bei Google findest du Erfahrungsberichte und Videos von ehemaligen Patienten und Patientinnen. Und natürlich der kleine Hinweis auf meinen Podcast, da gibt's halt auch Folgen, wo ich mit Eltern und Jugendlichen selbst über ihren Weg heraus mit meinen Methoden spreche. Ja, haben wir das damit so ein bisschen nochmal geklärt? Ich würde vielleicht noch gerne ein paar weitere Beispiele für so elterlich, kann man das sagen, elterlich getriggerte Ängste sagen. Doch, mache ich einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Also zum Beispiel die Angst vor Fehlern oder dem Versagen, zum Beispiel in der Schule. Die Eltern nämlich geraten in Panik, wenn ein Kind sagt, ich will da nicht hin, ich bin nicht gut genug. Was so auf den ersten Blick eine ganz normale Überforderung der Situation sein könnte, zum Beispiel ein schlechter Tag, ein Konflikt mit einem Lehrer, ein Misserfolg. Also für das Kind völlig normal, sowas passiert halt, das wird für viele Eltern wirklich zu einer existenziellen Sorge. Die Eltern denken dann, was ist, wenn mein Kind den Anschluss verliert? Was ist, wenn es nie selbstbewusst wird? Was ist, wenn es in der Schule scheitert und später kein Leben, später im Leben praktisch keinen Platz findet? Ja, und plötzlich beginnt dann so ein Kreislauf. Also anstatt das Kind emotional aufzufangen, weil das könnten die Eltern besser tun, die könnten sagen, ja, das war ein blöder Tag. Magst du erzählen, was passiert ist? Versuchen, diese Eltern oft zu reparieren, zu motivieren oder zu relativieren. Indem sie sagen zum Beispiel, ach, du bist doch klug oder reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja, und nicht selten geschieht das halt aus einem eigenen inneren Antreiber heraus. So, ich darf mein Kind nicht versagen lassen. Und so wird das eigentliche Gefühl des Kindes, vielleicht mal einen Moment von Frust, von Versagen, von Angst oder Selbstzweifeln, das wird halt überdeckt und das Kind lernt, meine Gefühle machen Mama und Papa Angst und ich muss sie verstecken. Wir haben da wirklich jetzt so einen Rundumschlag gemacht und vielleicht hörst du dir das auch gerne nochmal an, diesen Teil, weil es tatsächlich wirklich wichtig ist, zu unterscheiden und zu gucken, ist es meine Angst, ist es deine Angst, wo gehört die Angst gerade hin und ja, wer überdramatisiert vielleicht gerade, mache ich da was größer als was vielleicht ganz normal ist. Nächster Punkt sind soziale Ängste. So zum Beispiel, ich möchte heute nicht auf den Spielplatz. Das kann auch 2 verschiedene Dinge sein. Das Kind möchte heute einfach mal nicht interagieren, ja. Aber Eltern, die so überdramatisieren, die erleben das Kind dann als sozial auffällig oder denken sofort an eine Störung, vielleicht, weil sie selbst als Kind nicht dazugehören durften. Dabei sagt das Kind nur, ich will heute nicht auf den Spielplatz. Also vielleicht war beim letzten Mal ein anderes Kind gemeint, vielleicht fühlt es sich gerade nicht wohl in Gruppen, vielleicht hat es einfach nur schon genug und ist reizüberflutet. Doch wenn Eltern selbst als Kind mit Ausschluss, mit Mobbing oder mit Unsicherheiten zu kämpfen hatten, dann reagieren die Eltern oft mit Stress. Dann kommen solche Sätze wie, du musst doch Freunde finden, du kannst doch nicht immer nur zu Hause bleiben, was sollen denn die anderen denken? Solche Sätze sind wirklich nicht selten und die höre ich auch in der Praxis immer wieder und wieder. Und dabei schwingen halt häufig diese wirklich eigenen alten Wunden mit. Das Gefühl, nicht dazuzugehören, nicht gemocht zu werden. Und die Eltern übertragen das, ohne das zu wollen. Die übertragen ihre eigene Geschichte auf das Kind. Ja, und statt in die kindliche Welt einzutauchen und zu fragen, gibt es etwas, was dir dort nicht gefällt, entsteht oft Druck und diesen Druck spürt das Kind. Und das Kind denkt sich dann, ich enttäusche Mama und Papa, wenn ich nicht so funktioniere, wie die das erwarten. Und was dann bleibt, ist halt nicht selten das Gefühl von Unverstandenheit, von zusätzlichem Stress und zwar auf beiden Seiten. Ja, haben wir noch ein drittes Beispiel. Übelkeit oder Bauchweh vor bestimmten Situationen, wer kennt das nicht? Kinder agieren Ängste, Sorgen über den Bauch aus. Also das Kind sagt am Morgen, ich habe Bauchweh, mir ist schlecht. Und es gibt Eltern, die hören das und denken, na, vielleicht war das Frühstück zu viel, vielleicht ist der Stress in der Schule. Aber es gibt auch Eltern, die in Panik geraten, besonders dann, wenn sie selbst unter einem starken Krankheitsangst oder auch unter einer Emetophobie leiden. Ne? Und dann wird aus dem harmlosen Bauchweh oft ein Warnsignal. Also ich zeige euch gerade mal die umgekehrte Seite, ja? Und dann passiert auch sofortiges Kopfkino. Oh nein, was ist, wenn das Magen-Darm ist? Was ist, wenn es andere Kinder ansteckt? Was ist, wenn wir heute alles absagen müssen? Und das Kind merkt, wenn ich sage, dass mir schlecht wird, uiuiui, dann wird's ernst. So, und in vielen Fällen beginnen Eltern nach Mustern zu suchen, medizinisch zu überprüfen oder das Kind übervorsichtig zu behandeln. Und dieser Fokus auf das Symptom, der ist halt verstärkt und eine ganz somatische Stressdynamik kann so entstehen. Denn der Körper des Kindes kann tatsächlich mit Übelkeit auf Stress reagieren. Und wenn das Thema Krankheit in der Familie ganz stark emotional besetzt ist, dann kann es sein, dass ein Kind unbewusst diese Sprache auch übernimmt, um zu kommunizieren. Und es will eigentlich kommunizieren, ich bin überfordert. Also Eltern mit eigener Angst vor Krankheit oder vor Emetophobie reagieren ganz überstark auf harmlose Äußerungen wie mein Bauch tut weh und machen daraus schnell wirklich auch ein richtig großes Angstthema, weil es ihre eigene Angst ist. Und weil ich ja so viele Mamas und Papas auch habe, die halt Emetophobie erkrankt sind, das war jetzt der Aufruf an euch, ja. Also, was heißt das erstmal als Fazit, ne? Also die kindliche Angst ist natürlich ernst zu nehmen, aber nicht zu dramatisieren. Und es ist oft nicht die Intensität der kindlichen Angst, die über Unterstützung oder Handlungsbedarf entscheidet, sondern auch die Belastung, die es bei den Eltern auslöst. Deshalb ist es so wichtig, als Eltern diesen Satz ganz ehrlich zu fragen, wem gehört diese Angst? Muss ich die wirklich wegmachen oder darf die einfach mal da sein? Und was das Kind im Moment der Angst braucht, das ist Verständnis, emotionale Begleitung und ein ruhiger Rahmen. Und was die nicht brauchen, ist, dass die Angst entwertet wird mit Sachen wie, ach, das ist doch nicht so schlimm. Oder dass die Angst dramatisiert wird. Oh Gott, was ist jetzt schon wieder los? Also Eltern dürfen hinschauen, was da gerade passiert, bei ihnen nämlich passiert, wenn das Kind Angst hat. Denn oft ist es nicht die Angst des Kindes, die eskaliert, sondern unsere eigene Reaktion darauf. Ja, was ist, wenn die Angst doch nicht weggeht? Also das heißt, wenn das Kind nach mehreren Wochen immer noch nicht schlafen kann, was kann ich den Eltern dann raten? Was sollten sie tun? Und das ist halt wirklich eine sehr zentrale Frage und die betrifft sehr viele Eltern, die spüren, wir haben alles versucht, Geduld, Nähe, Rituale, aber die Angst bleibt. Also was tun, wenn die Angst bleibt? Wenn die Angst bei Einschlafproblemen oder anderen Ängsten einfach nicht verschwinden? Also wir haben ja schon gesagt, es ist ganz normal, dass bestimmte Entwicklungsphasen Ängste zeigen. Die möchte ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Und es ist halt auch ganz normal, dass so eine Angst nicht über Nacht verschwindet. Aber was ist dann, wenn Wochen vergehen? Also wenn das Kind dann immer noch nicht einschlafen kann, wenn es täglich weint, klammert, sich ängstigt und die ganze Familie halt auch schon erschöpft ist, ja. dann muss man sagen, jetzt ist Zeit, genauer hinzugehen, nicht, sondern hinzuschauen. Genau. So, woran können Eltern erkennen, dass die Angst Unterstützung braucht? Also, wenn die Angst länger als 4 bis 6 Wochen andauert, ohne spürbare Besserung, wenn sie stärker wird und nicht schwächer, auch bei liebevoller Begleitung, wenn das Kind darunter leidet, wenn es zum Beispiel sagt, ich will das nicht mehr fühlen oder ich hasse die Nacht oder worum es auch immer geht, wenn der Alltag eingeschränkt ist, wenn Schlafen, Schule, Freizeit werden, wenn das irgendwas davon von der Angst dominiert wird und wenn die ganze Familie sozusagen unter Druck gerät oder in einen Konflikt. Okay, was kannst du als Eltern tun? Das erste ist, den Druck rausnehmen, sich selbst gut begleiten. Also Eltern dürfen aufhören zu glauben, sie müssen das alles alleine schaffen. Es ist keine Schwäche, sich Hilfe zu holen, sondern es ist ein Zeichen von liebevoller Verantwortung. Ja, weil wenn die Eltern zunehmend mehr angespannt sind oder verunsichert sind, dann überträgt sich das auf das Kind. Deshalb ist die erste Frage könnte sein, was brauche ich gerade, um klarer und gelassener begleiten zu können? Der zweite Punkt ist, eine frühzeitige Beratung oder auch eine Therapie in Betracht zu ziehen. Also wenn die Angst sich festsetzt, ja, dann profitiert das Kind von einer kurzfristigen gezielten Unterstützung. Und das kann halt sein, schon ein paar Stunden spieltherapeutische Begleitung oder eine Hypnose oder Imaginationsreisen, die das Thema, welches Thema es auch immer ist, positiv neu verknüpfen. Oder ein Entspannungstraining, Trance-Geschichten, die das Unterbewusstsein beruhigen. Da kommt es halt sehr darauf an, um welche Angst es geht. Aber da gibt es wirklich viele gute Angebote. Genau. Also gerade bei sensiblen und fantasiebegabten Kindern wirken solche Impulse, wie ich sie eben aufgezeigt habe, ganz schnell und sanft. Und natürlich mit dem Kind zu sprechen, also auf Augenhöhe und mit einfachen Bildern. Weil ich sag mal, Kinder verstehen ja oft viel mehr, als wir denken. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, also Eltern brauchen ja manchmal einen Sprechzettel, das habe ich in der Praxis auch. Die sagen, Martina, was soll ich denn dann sagen? Dann sage ich, ja, sag doch zum Beispiel, ich sehe, wie schwer das gerade für dich ist und ich möchte dir helfen. Und manchmal brauchen Gefühle wie Angst eine kleine Unterstützung, damit sie sich wieder verabschieden können. Und genau die holen wir uns jetzt. Weil, wenn du das so dem Kind erklärst, das nimmt dem Thema den Schrecken und das zeigt dem Kind, hey, du bist nicht falsch, sondern du bekommst Hilfe. Ja, stärkende Rituale, die ihr schon aufgebaut habt, fortzusetzen, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber auch mit einer klaren Struktur, weil Kinder mit Ängsten, die brauchen Vorhersehbarkeit, die brauchen eine liebevolle Konsequenz und auch das Gefühl, meine Eltern führen, auch wenn ich schwach bin. Also das bedeutet so Rituale wie Fingerspiele, Einschlafgeschichten oder Entspannungsübungen. Das ist ja wirklich sehr unterschiedlich, wie alt die Kinder sind. Ne? Aber auch nicht endlos im Bett zu bleiben, ne, oder daneben zu sitzen, sondern auch nicht mit der Angst verhandeln, sondern ganz klar und freundlich zu bleiben. Ja, wenn wir das nochmal zusammenfassen wollen. Ne? Also Angst ist ein normales Signal, das Kindern hilft zu lernen, solange es zeitlich und situationsgemäß bleibt. Pathologisch wird es, wenn die Angst zu stark ist, zu lange anhaltend, wenn es problematisch ist, besonders bei Vermeidungsverhalten oder körperlichen Symptomen. Achtung, Achtung. Eltern können helfen, indem sie empathisch begleiten, strukturierten Rahmen geben und Belastendes schrittweise angehen. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Mut gemacht, auch selber mal hinzuschauen, welche Art von Eltern bist du? In welche Gruppe würdest du dich einsortieren? Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nochmal hinweisen auf den Bonustrack, der gleich im Anschluss praktisch kommt und würde damit jetzt die Folge 1 auch beenden wollen. Genau. Also, normale Kinderängste verstehen und begegnen. Wenn euch das Beispiel oder die Beispiele gut gefallen haben und wenn ihr auch nachher den Bonustrack ausprobiert habt, ja, mit dem Kind, das ist nämlich das Angstmonster und die Superkraft. Wirklich nette Übung. Dann schreibt mir gerne. Und in der nächsten Folge, da möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen, da dreht sich alles um Schulangst und Schulverweigerung mit Beispielen, mit klaren Abgrenzungen und auch natürlich wieder mit einem Übungstool ganz speziell für diesen Bereich. Also, wenn ihr Feedback habt oder Podcast-Tipps braucht, bewertet mich doch kurz oder schreibt mir. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage erstmal tschüss. Ich drücke euch die Daumen, dass es mit eurem Kind ganz, ganz gut klappt. Vielleicht, dass ihr das auch nie braucht, die Tipps und die Hinweise, die ich euch gegeben habe. Aber vielleicht kennst du eine andere Mama oder einen anderen Papa. Dann leite den Podcast auch gerne weiter. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe und Gute. Und halt, den Bonustrack noch hören. Ich sag hier schon mal tschüss. Tschüss.
Bonustrack.
Ja, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für eine Übung mit deinem Kind. Und die Übung heißt das Angstmonster und die Superkraft. Das Ziel dabei ist, die Angst zu benennen und die Stärke im Kind zu aktivieren. Und das fördert so eine emotionale Selbstwirksamkeit. Es geht darum, die Angst sichtbar zu machen, zu benennen und greifbar zu machen, das Kind spüren zu lassen. Ich habe auch Kräfte in mir, die stärker sind als meine Angst. Du brauchst dafür kreatives Material, um die Gefühle auszudrücken, also das heißt Buntstift und Papier. Ja, ich mache das einfach in so ein paar Schritten. Dann kannst du dir mal in Ruhe jetzt anhören. Es sind 6 Schritte und dann kannst du es vielleicht nachher mit deinem Kind machen. Also als erstes mal den Rahmen schaffen. Sucht euch einen ruhigen Moment, in dem ihr ganz ungestört seid. Legt dann Buntstifte oder Filzstifte oder ein Blatt Papier bereit. Und erklärt eurem Kind, dass ihr heute gemeinsam eine kleine Malreise macht, um die Angst kennenzulernen und auch zu entdecken, wie stark das Kind in Wirklichkeit ist. Schritt 2 ist dann, die Angst zu malen. Sag doch deinem Kind, schließ mal kurz die Augen. Stell dir deine Angst vor. Wenn sie ein Bild wäre, wie würde sie aussehen? Hat sie eine Form, eine Farbe? Ist sie groß oder klein? Hat sie ein Gesicht? Das machst du natürlich so speziell, wie das Alterskind ist, ne? Aber du weißt, worum es geht. Also das Kind darf jetzt genau diese Angst auf Papier malen und genau so, wie das sich für das Kind anfühlt. Wichtig ist, da gibt's also jetzt bitte schön kein schön oder nicht schön und kein toll oder sowas. Also nicht bewerten, alles ist richtig. Schritt 3, der Angst einen Namen geben. Wenn das Bild fertig ist, dann fragt, wie heißt denn deine Angst? Vielleicht ist es ein Fantasiename wie Zitterwobbel oder Donnerklops oder einfach Herr Dunkel. Wie auch immer, das Benennen macht halt die Angst greifbar und dadurch wird sie weniger mächtig. Dann kommt der Schritt 4. Habt ihr schon viel geschafft, wenn ihr bis dahin gekommen seid? Ne? Tolle Sache, ne? Schritt 4 ist halt die eigene Superkraft entdecken. Jetzt kommt nämlich der spannende Teil. Sag doch deinem Kind, es möge sich einmal vorstellen, dass tief in ihm eine ganz besondere Kraft wohnt. Diese Kraft, die ihm hilft, mit der Angst umzugehen. Und dann frag dir, wenn deine Superkraft ein Bild wäre, wie würde die aussehen? Welche Farbe hätte sie? Was würde sie denn eigentlich können? Also lass dein Kind diese Stärke auf einem zweiten Blatt malen oder die Superkraft direkt neben dem Angstmonster, so wie das dein Kind möchte. Das weiß schon, wie es das am liebsten hätte. Ne? Dann kommt der Schritt 5. Dann geht sozusagen die Stärke gegen die Angst. Also frag dein Kind, wenn deine Superkraft dem Angstmonster etwas sagen könnte, was wäre das? Und manche Kinder sagen dann, du bist mir zu laut, geh weg. Oder andere Kinder sagen, ich bestimme, nicht du. Das Kind darf diese Worte dann auch gerne neben das Bild schreiben oder in bunten Farben um die Superkraft herum malen. Genau. Und dann sind wir schon beim Abschlussritual. Am Ende guckt ihr euch dann beide Bilder an und fragt, wie fühlt es sich an, deine Angst, Angstmonster so zu sehen und wie fühlt es sich an, deine Stärke, ne? Superkraft zu sehen. Das Bild der Stärke, Superkraft, könnt ihr dann irgendwo sichtbar aufhängen, zum Beispiel im Kinderzimmer. Und das Angstmotiv, das kann man weglegen oder einrollen oder in eine Mutschublade. Schokolade gibt's dann vielleicht auch. Nein, in eine Mutschublade, gar nicht so einfach, stecken oder symbolisch in eine Box wegsperren. Also ganz wichtig ist auch hier wieder nicht deine Fantasie, sondern dein Kind entscheidet. Genau, du hast es dir schon gedacht. Ja, da gibt's noch einen kleinen Zusatztipp für dich als Eltern oder Großeltern. Also wenn dein Kind später wieder die Angst spürt, dann könnt ihr das praktisch an die Übung erinnern. Kann man sagen, weißt du noch, wie deine Stärke aussieht? Kannst du dir die gerade vorstellen? Weil so verbindet sich dein Kind innerlich immer schneller mit seiner Ressource. Genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich freue mich natürlich auch über Bilder, Fotos, von den Superkräften und von den Angstmonstern. Genau. Also wenn ihr Lust habt, malt das und schickt mir das gerne in die Praxis oder digital, das geht ja heute auch alles. Würde ich mich doch sehr, sehr freuen. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss, alles Liebe, alles Gute, eure Martina. Bye, bye.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.